Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das sind die Themen in unserer heutigen Sendung. Kirche im Kreuzfeuer der Kritik, was bislang in den von Missbrauchsskandalen erschütterten Ländern Chile und Polen geschehen ist und was die Gläubigen von der Konferenz der Bischöfe in Rom erwarten. Am Anfang war der Sound. Die amerikanische Religionswissenschaftlerin Rosalind Hackett erforscht den Zusammenhang von Klang und Religion. Und Fringsen ist erlaubt. Vor 50 Jahren musste aus gesundheitlichen Gründen der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings sein Amt niederlegen. Wir erinnern an Leben und Wirken des beliebten katholischen Würdenträgers. In Rom findet zurzeit das Spitzentreffen der Bischöfe zum Missbrauch in der katholischen Kirche statt. Gestern hat der Papst die Bischöfe zu konkreten Maßnahmen aufgefordert, um Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Außerdem sollen die Bischöfe in Afrika, Asien und Lateinamerika das Problem ernster nehmen. Das richtet sich auch an die Vertreter der katholischen Kirche in Chile. Dort verfolgen die Menschen besonders aufmerksam, was bei dem Treffen in Rom passiert. Ivo Maruschik berichtet aus Südamerika.
In keinem Land haben die Missbrauchsskandale der Kirche so hohe Wellen geschlagen wie in Chile und in keinem anderen Land haben sie dem Ansehen der Kirche so sehr geschadet. Alle Bischöfe von Chile mussten im vergangenen Mai in Rom antreten. Die gesamte Bischofskonferenz bot dort geschlossen ihren Rücktritt an. Letztlich mussten 5 der 34 Bischöfe gehen. Doch selbst dieser Schritt, einmalig in der Kirchengeschichte, hat die Chilenen nicht versöhnt. Nur noch 46% der Chilenen bezeichnen sich heute als Katholiken. Ein katastrophaler Wert im tiefkatholischen Südamerika. Vor 15 Jahren waren es noch mehr als 70%. Mehr als 3/4 der Befragten lehnten die Kirchenleitung ab. 83% finden die Kirche unglaubwürdig und verschlossen und 67% finden sie abgehoben, so eine Umfrage des CADEM-Instituts im vergangenen August. Dabei geht es gar nicht darum, dass es in Chile besonders viele oder besonders schwere Fälle von Missbrauch durch Priester gegeben hätte, sondern darum, dass andere Geistliche und sogar Bischöfe, die Verbrechen jahrelang gedeckt und sogar aktiv vertuscht haben. Schon 1984 tauchten erste Vorwürfe gegen den Priester Fernando Caradima auf. Vorwürfe, die sehr konkret und glaubhaft waren. Doch das Erzbistum Santiago unternahm nichts gegen den Pfarrer. Es dauerte 27 Jahre, bis der Vatikan Caradima des Missbrauchs für schuldig sprach. Papst Franziskus bekam die Wut vieler Chilenen selbst zu spüren, als er das Land vor einem Jahr besuchte. Bei dieser Reise goss er noch einmal Öl ins Feuer, indem er Bischof Juan Barros in Schutz nahm, der an der Vertuschung des Skandals beteiligt war. Alles Verleumdungen, sagte der Papst, ein Satz, den er später bereute und sich ausdrücklich dafür entschuldigte. Die Opfer des Missbrauchs in Chile verbinden mit der Konferenz in Rom keine großen Erwartungen. Bis heute gäbe es keine konkreten Maßnahmen, um Missbrauch künftig zu verhindern, sagt Helmut Kramer, der Sprecher eines Opfernetzwerks. Und die Bischöfe hätten dem Papst zwar versprochen, sich mit den Opfern zu treffen, aber auch dieses Versprechen wurde immer noch nicht erfüllt.
Ivo Maruschik berichtete aus Chile. Viele Missbrauchsopfer fühlen sich von der katholischen Kirche im Stich gelassen. Entsprechend gedämpft sind die Erwartungen an das Treffen in Rom. Opfer sexuellen Missbrauchs kritisieren, dass in Rom die Verantwortlichen, unter denen möglicherweise auch Täter sind, über sich selbst zu Gericht sitzen. Auch in Polen hat es viele Fälle sexuellen Missbrauchs gegeben. Auch dort gibt es bislang keine verbindlichen Regelungen für die Bestrafung der Täter und der Vertuscher. Jan Palukat fasst zusammen, was dort bislang geschehen ist.
In Polen hat sich die katholische Kirche vor etwa 5 Jahren offiziell dem Thema Missbrauch durch Geistliche zugewendet. Damals fand in Krakau ein Sühnegottesdienst statt, verbunden mit der Bitte an die Opfer um Vergebung. Noch ein Jahr zuvor war ein Betroffener vor einem sogenannten Bischofsgericht gescheitert. 3 Jahre später verurteilte ein weltliches Gericht in derselben Sache den Priester zu einer Haftstrafe, der laut Anklage den damals Minderjährigen über 10 Jahre hinweg sexuell missbraucht hatte. Inzwischen sind polenweit 63 Geistliche wegen solcher Verbrechen verurteilt worden. Der Opfer-Selbsthilfeverein Fürchtet euch nicht spricht von rund 300 ihm gemeldeten Verdachtsfällen und hat unlängst eine interaktive Karte ins Internet gesetzt. Auch die katholische Kirche in Polen selbst hat nun einen Bericht über das Ausmaß des Missbrauchs versprochen, der frühestens im März vorliegen soll. Freiwillige Schmerzensgeldzahlungen der Kirche wie in Deutschland gibt es in Polen bislang nicht. An der Weichsel stehen viele Kirchenobere nach wie vor auf dem Standpunkt, dass es die Taten Einzelner sind, außerhalb der Verantwortung der Kirche selbst. Diese Argumentation bekam letztes Jahr durch ein Gerichtsurteil einen deutlichen Kratzer, denn erstmals verurteilte ein Gericht einen Kirchenorden und also nicht den Täter selbst zur Zahlung eines Schmerzensgelds von umgerechnet einer knappen 250.000 Euro. Der Orden ist gegen das Urteil allerdings vor das oberste Gericht gezogen. Breit diskutiert wird das Thema seit dem vergangenen Herbst, der Kinofilm Klerus in wenigen Tagen von Millionen Polen gesehen wurde. Der Film zeigt am Beispiel mehrerer Geistlicher in der Provinz auf drastische Weise Korruption und Machtmissbrauch in der Kirche, darunter auch Vergewaltigungen und das darüber hinwegsehen der Kirchenoberen und vieler Gläubiger. Die echte Kirche im Land setzt sich derweil dafür ein, das Thema Missbrauch breiter anzugehen und gemeinsam mit der Politik einen nationalen Strategieplan zum Schutz von Kindern vor Gewalt jeder Art zu entwickeln, stößt dabei aber bei der nationalkonservativen Regierung auf Ablehnung, die vor allem auf Strafverfolgung setzt. Der polnische Justizminister ließ ein öffentlich einsehbares Register von Tätern mit pädophilen Neigungen ins Internet stellen, pädophile Priester aber fehlen in der Liste, wird bemängelt. Die politische Opposition im Land wiederum fordert eine unabhängige Kommission, die den Missbrauch aufarbeiten müsse. Der Kirche sei nicht zu trauen. Der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Stanisław Gondecki, führte seit Jahresbeginn Einzelgespräche mit Opfern. Wegen einer schweren Erkrankung konnte er nun allerdings nicht selbst zum Krisengipfel nach Rom reisen. Vertreten wird er nun durch den Krakauer Erzbischof Marek Jędraszewski, der dem besonders konservativen Zweig der katholischen Kirche in Polen zugerechnet wird.
Jan Palukat über den Missbrauchsskandal in Polen. Martin Luther hat der Musik eine wichtige Bedeutung bei der Vermittlung des Glaubens beigemessen. Er selber musizierte gerne und hat zahlreiche Lieder geschrieben. Klänge beeinflussen die Gefühle der Menschen und Musik kann ein Gefühl von Erhabenheit erzeugen, also die Anmutung von etwas Großem oder Heiligem haben. Viele musikalische Werke, zum Beispiel von Bach, Mozart, Purcell, Mendelssohn oder Karl Orff, zeugen davon. Doch inwiefern erzeugen Klänge religiöse Gefühle? Wie ist der Zusammenhang zwischen Musik und Religion? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die amerikanische Religionswissenschaftlerin Rosalind Hackett. Einer ihrer Schwerpunkte: zeitgenössische Musik wie Ambient oder Space Music. Christian Rüther hat mit ihr gesprochen.
Space Music. Klänge wie aus einer anderen Welt. Hier an einem Ort, der ebenfalls auf eine andere Welt verweist. Wo diese Art von Musik aber nicht unbedingt zu erwarten ist, in einer Kirche. Der Musiker Robert Rich performt in der protestantischen Kirche von St. Anna und der Heiligen Dreifaltigkeit im New Yorker Stadtteil Brooklyn.
Some years ago, when I interviewed Robert Rich,
als ich Robert Rich vor einigen Jahren interviewt habe, sagte er: Ich versuche nicht, spirituelle oder religiöse Musik zu machen. Aber wenn die Hörer meine Musik so empfinden, dann ist das okay für mich.
Spiritual or religious in any way, but if my listeners hear it as such, then that's fine by me.
Rosalind Hackett hört schon seit vielen Jahren Space Music und Ambient Music. Die Religionswissenschaftlerin ist Professorin an der Universität von Tennessee im US-amerikanischen Knoxville. Vor ein paar Jahren hatte sie die Idee, beides zusammenzubringen, Religionsforschung und diese sphärischen Klänge.
Because they are at the borderlands of the secular and the sacred.
Ambient Music, sagt Rosalind Hackett, bespielt den Grenzbereich zwischen dem Weltlichen und dem Sakralen,
no one was really paying attention to.
Diese Musik kann einen religiösen oder spirituellen Raum erschaffen. Aber das haben wir Religionswissenschaftler irgendwie nicht so richtig mitbekommen.
Constitute an area of religiosity and spirituality that somehow we were not seeing as scholars of religion.
Rosalind Hackett forscht nicht nur zu Ambient Music, sondern sie befasst sich auch allgemein mit dem Verhältnis von Religion und Klang. Darauf ist sie nicht etwa durch Kollegen gekommen, sondern durch einen Jazzmusiker. Der südafrikanische Künstler Sim Nawana war eine Zeit lang Gastmusiker an der Universität von Tennessee.
And he navigated his world and his daily life through sound and hearing.
Er fand sich durch Klänge in der Welt zurecht und durch das Hören.
So this made me rethink.
So fiel mir auf, wie sehr ich selbst auf das Visuelle beschränkt war, so wie viele Menschen im Westen.
Dabei, findet Rosalind Hackett, habe eine klangbewusste Religionswissenschaft großes Potenzial.
I think a more sonically aware study of religion has such potential. It could take us back to thinking.
Dadurch könnten wir zum Beispiel ein tieferes Verständnis für den Zusammenhang von Klang und Schöpfung entwickeln, etwa im Hinduismus.
Such as Hinduism.
Im Hinduismus heißt es, dass die Welt aus dem Urklang Om erschaffen wurde. Und es gibt viele Beispiele mehr, in denen Klang eine zentrale Rolle spielt in Religionen.
They could be shouting, screaming, clapping, moaning.
Zum Beispiel schreien, kreischen, klatschen, klagen. Diese Klänge können sehr machtvoll sein. Allerdings sind sie lange einfach überhört worden von der Forschung. Zum Glück gibt es inzwischen aber viele jüngere Religionswissenschaftler, die hoffentlich dafür sorgen werden, dass die Klangforschung einflussreicher wird.
Denn Klangforschung könne ganz neue Perspektiven auf Religionen eröffnen.
Being attentive to sound and hearing takes us.
Wenn wir unserem Gehör folgen, können wir Religionswissenschaftler die offiziellen religiösen Orte verlassen und besser verstehen, wie Menschen Religion und Spiritualität tatsächlich leben.
Of people's lived experiences of religion and spirituality.
Aber auch interreligiöse Konflikte können akustisch ausgetragen werden.
Sound and the expression of sound in public places can lead to conflict between religious traditions.
Wer darf wann und wo wie laut seiner Religion Gehör verschaffen? Rosalind Hackett will Religion und Klang aber nicht nur zeitgenössisch erforschen, sondern auch historisch. Sie hat zum Beispiel versucht, der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen zu lauschen.
She claimed to hear the sounds of angels and the voice of God, so I tried to.
Sie behauptete, Engel und Gott gehört zu haben. Und ich wollte wissen, wie sie das beschrieben hat. War die Stimme Gottes männlich oder weiblich? Also fragte ich eine Hildegard-Expertin, ob sie mir weiterhelfen könne. Aber sie sagte, sie habe keine Ahnung. Diese Frage sei ihr bisher noch nicht einmal in den Sinn gekommen.
Viele Wissenschaftler, meint Rosalind Hackett, seien für Klänge und Klangforschung gewissermaßen taub, so wie sie selbst früher auch.
Sound is very ephemeral, variable, fluid and dynamic in nature. It's difficult to capture.
Klang sei eben flüchtig und schwierig zu greifen. Und man könne auch nur schwer darüber schreiben.
It is difficult to write about sound and music and sonic experiences, including silence and noise.
Trotzdem will die Professorin weiter das Verhältnis von Religion und Klang erkunden. Demnächst vielleicht in einer Kirche, wenn dort Space Music performt wird.
It would be my dream to interview the people who are going there. I mean, are these people who are regular churchgoers who are...
Ich würde gerne die Besucher interviewen, um zum Beispiel herauszufinden, ob sie regelmäßige Kirchgänger sind, die so versuchen, ihre religiösen Erfahrungen zu erweitern. Oder sind es Menschen, die nie in Gottesdienste gehen, aber sich so mit einer höheren Macht verbinden wollen? Oder hoffen sie, so mehr über sich selbst zu erfahren?
So wie sich der Klang im Raum verliert, scheinen auch die Forschungsmöglichkeiten zu Religion und Klang ins Unendliche zu streben.
Klänge und Religion. Christian Röther sprach mit der amerikanischen Religionswissenschaftlerin Rosalind Hackett. Im Rheinland ist Fringsen ein geflügeltes Wort. Es wurde geprägt von dem früheren Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings. Er hatte im Nachkriegswinter 1946 den hungernden und frierenden Gläubigen das Klauen von Klütten, also von Kohle, in allerhöchster Not erlaubt. Mit seinem Verständnis für die Lage der Menschen sicherte er sich den bislang unangefochtenen ersten Platz auf der Beliebtheitsskala der Kölner Erzbischöfe. Doch auch theologisch war der Kardinal ein mutiger Kämpfer für seine Überzeugungen. Morgen, am 23. Februar, vor 50 Jahren, musste er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen. Kirsten Serup-Bielfeld erinnert an den beliebten katholischen Würdenträger und hat Äußerungen über Frings auch von verstorbenen Zeitgenossen aus den Archiven geholt.
Handfeste Wutanfälle sind, so darf vermutet werden, bei hohen geistlichen Würdenträgern eher selten. Doch an diesem 8. November 1963 ist für den Kurienkardinal Alfredo Ottaviani das Maß voll. Außer sich vor Zorn, mit einem Gesicht beinahe so rot wie sein Kardinalsgewand, zerknüllt er ein Papier in den Händen und schnaubt:
Impertinenza! Impertinenza!
Zielscheibe des geistlichen Zornesausbruchs ist ein deutscher Kardinalkollege. Ein schmaler Mann mit scharf geschnittenem, asketischem Gesicht und funkelnden Brillengläsern. In Gegenwart von rund 2000 im Petersdom versammelten Bischöfen hatte er gerade in geschliffenem Latein den wohl scharfzüngigsten Angriff vorgetragen, den ein Mitglied der römischen Kirche gegen das Heilige Offizium, die Nachfolgeorganisation der Inquisition, geführt hatte.
Das Offizium beschuldigt und verurteilt rechtgläubige Gelehrte, ohne ihnen oder ihren Bischöfen Gehör zu leihen. Theologische Bücher werden verboten, ohne dass der Autor den Grund erfährt.
Gegen diesen Redner nun wettert Ottaviani wie gegen einen Ketzer und sorgt für einen Eklat.
Statt das Konzil zu einer braven Abstimmungsmaschine entarten zu lassen, war da also jetzt Pfeffer in der Suppe.
Hineingestreut hatte den Pfeffer, so der Kirchenhistoriker Norbert Trippen, der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings. Schonungslos hatte der rheinische Kirchenfürst das von Ottaviani geleitete Offizium angeklagt, mit autoritären und diktatorischen Maßnahmen der Kirche nachhaltig geschadet zu haben.
Das hat also der Frings deutlich gesagt und dann steht also in den Protokollen Clausus in aula, also Beifall.
An diesem Novembertag in Rom wird Josef Kardinal Frings, der bisher als Traditionalist gegolten hatte, zu einem der Retter des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das drohte nämlich, so der Kirchenhistoriker Rudolf Lill, an Ottavianis Widerwillen gegen die Reformer, gegen Fortschritt und Moderne zu scheitern.
Dieses Konzil hat die Rolle der katholischen Kirche in der modernen Welt entscheidend verändert, positiv verändert. Und da hat er an entscheidenden Punkten mitgewirkt. Das ist meines Erachtens weltgeschichtlich sein Anteil.
Und dann schreibt er so schön in seinen Erinnerungen, das ist ein typischer rheinischer Sprachduktus, als ich gegen 11 Uhr in die Kaffeebar kam, wurde ich von allen Seiten gratuliert. Also das kann man nur in Köln sagen.
Die Welt und Köln, die Tradition und die Moderne. Das sind die Pole, zwischen denen Josef Frings sich bewegt. Weltläufig und heimatverbunden ist er. Ein überzeugter Konservativer, der zum Symbol für den Erneuerungswillen der Kirche wird. Ein Reformer, aber beileibe kein Revolutionär. Ein standesbewusster Mann großbürgerlicher Herkunft, der es versteht, Eleganz, rheinischen Humor und kölsche Frömmigkeit, sozusagen Witz und Weihrauch, miteinander zu verbinden. Ein feinsinniger Schöngeist, virtuoser Geigenspieler, zugewandt und volksnah. Aber keiner von denen, die mit sich handeln lassen, wenn es um die Sache des Glaubens geht. Er sei, so wird kolportiert, der Einzige in der langen Reihe der Kölner Erzbischöfe, den die Kölner aufrichtig geliebt haben. Der Nachkriegswinter 1946 ist bitterkalt. Köln liegt in Trümmern. Es gibt kaum etwas zu essen, kaum etwas zu heizen. Die frierenden Kölner greifen zur Selbsthilfe, indem sie auf den Rangierbahnhöfen die Briketts von alliierten Waggons stehlen. Klüttenklau heißt das auf Kölsch. Am Silvesterabend steigt Erzbischof Frings in der Kirche St. Engelbert auf die Kanzel. Getreu seinem bischöflichen Wappenspruch für die Menschen bestellt, macht er sich zum Anwalt der Notleidenden und hält die wohl berühmteste Predigt der Kölner Geschichte.
Da habe ich zwei Sätze gesagt, dass dann, wenn einer in größter Not ist und das zum Leben Notwendige nicht hat, er sich nehmen darf.
Diese Sätze gehören bis heute zum festen Erinnerungsschatz der Kölner. Und Frings menschenfreundlicher Wink findet Eingang in den deutschen Wortschatz. Frinksen, das bedeutet in der Not zur Selbsthilfe greifen. Fürsprecher der Menschen, Retter des Konzils. Und doch sind Frings Verdienste weitaus größer.
Der Kardinal Frings hat in der Zeit nach dem Kriege eine große, auch gesellschaftliche Rolle beim moralischen und strukturellen Wiederaufbau geleistet. Und er und die Mehrzahl seines Klerus und die von ihm belassenen oder geförderten Laienorganisationen haben dafür gewirkt, dass der Katholizismus auf neuartige Weise in der Gesellschaft präsent war. Damals war ein relativ freiheitlicher Katholizismus im Rheinland weit verbreitet, ein reformistischer Katholizismus, der dann in das Konzil eingegangen ist, zu dessen großen Trägern ja der damalige Kölner Kardinal gehört hat.
Der 1887 in Neuss geborene Frings wird 1910 zum Priester geweiht und 1942 Erzbischof von Köln.
Und in sehr schwerer Zeit, die damalige Regierung hatte strengstens verboten, dass die Zeitung irgendetwas über meine Bischofsweihe im Kölner Dom berichtete.
An seine Rolle in dieser schweren Zeit wird sich Domvikar Josef Theu später so erinnern.
Wir finden ihn, wie er nach schweren Fliegerangriffen in der Luftschutzuniform und im Stahlhelm den Verletzten und Verschütteten beisteht. Dann wird er selber total ausgebombt. Und die Liebe seiner Diözesanen überschüttet ihn, trotz der Kriegssituation, mit Kleidungsstücken, mit Wäschestücken und anderem. Ich sehe noch vor mir das Entsetzen des ehrwürdigen Domkapitels, da der Erzbischof Frings aufgezählt hat, alles, was man ihm geschenkt hat, einschließlich der Unterhosen.
Untrennbar jedoch bei allen anderen Verdiensten wird sein Name mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbunden bleiben. Doch das Konzil hat auch an seinen Kräften gezehrt. Wegen seiner schweren Sehbehinderung legt Josef Kardinal Frings am 23. Februar 1969 seine Ämter nieder. Er stirbt am 17. Dezember 1978.
Die katholische Kirche unter Josef Frings war hier in Köln und im Rheinland eine Kirche des geistigen und kulturellen Neubeginns, des Aufbaus. Ein vorsichtiger Weg in die Moderne.
Vor 50 Jahren trat Josef Kardinal Frings aus gesundheitlichen Gründen zurück. Kirsten Serup-Biefeld erinnerte an seine Zeit als Erzbischof von Köln. Wir sind für heute am Ende unserer Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt die Lebenszeit. Bei meiner Kollegin Daniela Wiesel geht es heute um das Thema kreatives Potenzial. Immer mehr Unternehmen setzen auf Vielfalt im Team.